herzlich willkommen umso mehr und dennoch zur Märzausgabe der Sendung Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Und jetzt ist es tatsächlich die richtige Sendung. Am Mikrofon ist Lothar Heuson, begleitet von zwei Studiogästen, Herr Rainer Schmid und Martin Hofbauer. Und gemeinsam wollen wir uns heute einer anderen Seite, wenn man das so sagen kann, einer anderen Seite der Stadt Ulm nähern. Denn neben dem viel beschworenen, viel beworbenen Bild Ulms als lebens- und sehenswerte Stadt gibt es noch eine weniger schöne Seite, nämlich die der Waffenfabriken und militärischen Einrichtungen. Dazu und darüber hinaus gibt es auch eine ausgeprägte, wenn man das so nennen kann, Kultur oder Unkultur der Militärunterstützung. Wir wollen uns heute also an eine etwas andere Heimatkunde wagen, die der Rüstungsindustrie in Ulm und um Ulm herum. Die Firmen selbst stellen sich ja vorzugsweise als harmlos dar. Ganz nach dem Motto, wir sind die Guten. Unsere Radartechnologie schützt unschuldige Menschen. Ist das aber die ganze Wahrheit? Wie gesagt, um dem auf den Grund zu gehen, dem nachzuspüren, haben wir zwei Gäste eingeladen. Rainer Schmid von der DFGVK, der Deutschen Friedensgesellschaft, und Martin Hofbauer vom Biberacher Friedensbündnis. Rainer und Martin, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, können uns von daher auch locker duzen. Rainer und Martin, vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute hier im Studio bei Free FM zu sein. Schön in jeder Hinsicht, dass ihr da seid. Rainer, fangen wir mit dir an. Sag doch bitte ein paar Sätze zu dir und deinen Aktivitäten.
Danke für die Einladung. Ich bin evangelischer Theologe und Lehrer an drei Ulmer Schulen, aktiv in der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Gegner, aktiv im Internationalen Versöhnungsbund, das sind die beiden alten Friedensorganisationen in Deutschland, darüber hinaus speziell aktiv in der Gruppe Rüstungs- und Militäratlas Ulm, in der Friedenswerkstatt Ulm und auch speziell in der Initiative gegen Atomwaffen.
Also schon lange in unterschiedlichen Organisationen. Die DFGVK ist wirklich eine ganz klassische, traditionelle auch Gruppe hier.
Seit 1892.
1892. Martin, ja. Jetzt auch an dich die Frage und die Bitte, dich kurz vorzustellen, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat.
Ja, hallo, ich bin der Martin Hofbauer. Ich habe bis vor 5 Jahren in der Psychiatrie gearbeitet als Sozialarbeiter, bin jetzt in Rente. Ich arbeite seit ganz vielen Jahren schon im Biberacher Friedensbündnis, früher Arbeitskreis Frieden mit und bin im Kreisvorstand der Linkspartei in Biberach.
Kurz und knapp einige wenige Lebens- und Aktivitätsdaten aus deinem bewegten Leben. Vielen Dank. Rainer, ich würde gerne mit dir anfangen. Du hast ja schon einiges gesagt, Rüstungsatlas zum Beispiel, viele Beschäftigungen hier mit Ulmer Rüstungsbetrieben. Welche gibt es denn? Und was ich nachziehen würde noch, können wir in Ruhe noch mal reden. Wie ist denn der Begriff definiert, Rüstungsfirma?
Also Rüstungsfirmen nennen wir Firmen, die erstens Werbung machen für ihre militärischen Produkte im Internet mit Katalogen und so weiter, also Werbung machen für ihre militärischen Produkte, die zweitens Mitglieder sind in Rüstungslobbyverbänden wie der Deutschen Gesellschaft der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und dann die drittens nach dem militärischen Rüstungsstandard arbeiten. Es gibt einen speziellen Militärrüstungsstandard, nachdem die Produkte, die sind noch sicherer sozusagen als in der normalen Industrie. Das sind die drei Kriterien. Dann noch natürlich viertes Kriterium ab 10%, aber das ist Definitionsfrage, Geschmackfrage. Also ich sag mal, ab 10% Umsatz sind es Rüstungsfirmen. Wenn eine Firma mehr als 10% macht, aber hier gibt es ja richtige, also Hensoldt macht ja wirklich 75-80% oder Karl Walter 100% Rüstung, also oder 90.
Aber das, was wir gerade versucht haben zu umreißen oder was du versucht hast, das definiert im Prinzip, was macht ein Betrieb zu einem Rüstungsbetrieb. Ja. Jetzt, du hast ja schon zwei Namen genannt, Walter und Hensoldt. Jetzt wollen wir uns doch mal der Frage widmen, Welche gibt es denn überhaupt in Ulm?
Also die größte ist mit ungefähr 2000 Beschäftigten Hensoldt. Mhm. Und die Firma Hensoldt ist auf diesem gleichen Areal, die ehemalige Sedan-Kaserne. Alle drei Firmen haben diese Adresse Wörthstraße 85, also in der Weststadt. Da war früher eine Kaserne, jetzt sind es drei Rüstungsfirmen dort. Also Hensoldt und dann Airbus, Defense and Space, Electronic Device und dann also MBDA ist dort und in der Nähe auch, also im alten Röhrenwerk ist Thales und AIM, Infrarotmodule und dann gibt es Richtung Böfingen noch die Firma Elbit und auch in der Heidenheimer Straße 55 und oben bei in Böfingen, das war früher Telefunken Rakoms, Elbit, eine israelische Firma hier mit zwei Standorten in Ulm. Dann gibt's so kleinere Rüstungsklitschen, sage ich mal, Richtung Söfling Sferia mit Messtechnik für das Militär. Und dort auch seit neuerdings die kleine Firma Konzept Informationssysteme. Dann gibt es Newtek, sie hat sich im gleichen Haus angesiedelt. Dann Iveco unten im großen Industriegebiet haben Defense Vehicles. Also Iveco hat eine große Abteilung Defense Vehicles. Die kommen aus Bologna, das Militär gerät und wird hier also in Ulm umgebaut. Ausgeliefert ans Militär dann. Welche haben wir noch? Natürlich Wieland-Patronenhülsen. Dann hätten wir noch, jetzt haben wir ungefähr alle, genau, soweit.
Und es ist von den Dingen, die Sie produzieren, von den Produkten eine relativ weite, kann man das sagen?
Andererseits hängt alles zusammen mit der alten Firma Telefunken. Mhm. Das war so eine Art Keimzelle, hier... ist praktisch die Radarhochburg. Praktisch alles, was mit elektromagnetischen Wellen zu tun hat. Da gibt's hier ein Cluster. Aber daneben gibt's ja auch natürlich andere Firmen, wie jetzt Wieland oder Karl Walter. Aber vieles geht aus von diesem historisch betrachtet von Telefunken.
Frage an dich, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, ob man sie überhaupt beantworten kann, ob man davon was weiß. Weiß man denn, welche Ulmer Waffen, um das mal so zu sagen, in welchen Kriegen auch eingesetzt werden?
Ja, man weiß es teilweise sehr genau. Die Bundeswehr hat, als sie Afghanistan übereilt verlassen hat, sehr schnell verlassen musste, hat sie aber ja schon die ganzen Ortskräfte ausgestattet gehabt. Das heißt, es handelt sich um ungefähr 10.000 Karl-Walter-Pistolen, die von der Bundeswehr dort zurückgelassen wurden und die sich jetzt höchstwahrscheinlich in den Händen der Taliban befinden. Es ist ja wirklich so, jede Waffe hat eine lange Lebensdauer, zum Beispiel ja Gewehre und Pistolen, kann jeder selber überlegen, zwischen 50 und oder gar 100 Jahre. Und durch Machtwechsel, durch Raubüberfälle, durch illegalen Handel, die geraten in die falschen Hände, auf jeden Fall, wenn es überhaupt richtige Hände gibt. Also das war jetzt mal ein Beispiel, die Karl-Walter-Pistolen bei den Taliban. Und jetzt zum Beispiel Elbit, ganz konkret, die machen Drohnenelektronik. Wenn man in die Heidenheimer Straße 55 schaut, oben im sieht man sogar eine Drohne hängen dort bei der Firma. Und das ist jetzt aktuell im Krieg im Westjordanland und im Gazastreifen auch voll im Einsatz, diese Überwachungs- und Drohnenelektronik hier aus Ulm.
Also der israelischen Armee.
Der israelischen Armee. Also Waffen aus Ulm morden mit in aller Welt. Also es gibt hier wirklich schlimme Fabriken und die Öffentlichkeit verschließt leider die Augen davor großenteils und die Ohren und den Mund. Aber genau, jetzt noch was weiteres. Jetzt hatten wir ja die Karl-Walter-Pistolen, die Elbit. Drohnenelektronik. Jetzt gibt es noch Hensoldt, die machen zum Beispiel die Augen der Drohnen, die Augen der fliegenden Militärgeräte und Schiffe auch. Es gibt ein Beispiel, eine Hensoldt-Apparate heißt Argos 2, der wurde von Hensoldt entwickelt und dann in Italien gebaut, in die Türkei geliefert, dort an die Drohne Bayraktar, an die türkische Drohne geschraubt, und die Türkei verkauft die Drohnen dann in alle Welt, an alle Diktaturen und so. Das wären jetzt drei Beispiele.
Nun hast du gerade gesagt, die Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit weiß man ganz viele Dinge nicht von dem, was hier auch in Ulm passiert. Ja. Man verschließt die Augen, verschließt gegebenenfalls die Ohren. Wir haben dich eingeladen, weil du das genau nicht tust. Mhm. Und von daher natürlich auch die Frage, woher beziehst du denn die Kenntnisse?
Genau, es geht einfacher, als man denkt. Also nochmal, die Öffentlichkeit weiß so ungefähr, dass viel Rüstung produziert wird. Aber es gibt praktisch niemanden. Eine Handvoll Leute schaut mal genauer hin auf die Rüstungsfirmen. Und man kann das schlicht und einfach mit jeder Suchmaschine googeln. Man gibt die Firmen ein und dann die Fans. Und also die machen ja auch selber Werbung für ihre Waffensysteme, diese Firmen. Man sieht die in den Mitgliederlisten der Rüstungslobby-Vereinigungen. Die schreiben ja selber manches, also bringen manches in die Zeitung auch. Es gibt spezielle Rüstungszeitschriften, die auch von der Friedensbewegung natürlich mitgelesen werden. So bekommt man relativ leicht, wenn man wirklich will, bekommt man. Aber vieles ist natürlich so geheim in der Rüstung, dass nicht mal Familienangehörige das wissen. An der Stelle möchte ich auch jeden auffordern, der zuhört, wenn Sie jemanden kennen in der Rüstungsfabrik, dass man direkt dort Informationen rausbringen könnte, bitte zu uns. Das wäre natürlich ganz besonders wunderbar.
Und zu uns heißt, das ist ja nicht mehr allzu schwierig, nachdem es da auch eine ziemlich umfangreiche Webseite gibt der Friedensbewegung hier in Ulm. Also das wäre natürlich eine tolle Geschichte, tatsächlich da auch nochmal Informationen zu bekommen.
Genau.
Wir können gar nicht genug, glaube ich, davon bekommen. Wir hatten ja vor ein paar wenigen Jahren, da wirst du dich gut dran erinnern, Rainer, eine größere Diskussion rund um die jeweilige Kulturnacht, weil einige der Ulmer Rüstungsbetriebe oder Hensoldt, glaube ich, vor allen Dingen auch in die Werbung gesponsert haben. Es gab da eine ziemlich breite Diskussion hier auch unter anderem von Radio 4 FM, also wo wir jetzt hier gerade sind, die auch gesagt haben, unter den Umständen würden sie nicht mitmachen bei den Kulturwochenveranstaltungen oder Kulturnachtveranstaltungen. Die Volkshochschule hat mitgespielt, einige andere auch, zu sagen, so wollen wir uns nicht mit dieser Kulturnacht sponsern lassen. Und es hat ja dann tatsächlich auch zur Konsequenz gehabt, breitere öffentliche Diskussion, dass dann auch keine weiteren Sponsoring-Geschichten mehr von diesen Rüstungsbetrieben, zumindest soweit wir es wissen, dann gekommen sind. Ich sage extra einschränkend, soweit wir es wissen. Mhm. Jetzt haben wir über Rüstungsbetriebe gesprochen, Rainer. Welche weiteren militärischen Dienststellen, wenn man das so nennen kann, gibt es denn hier?
Es gibt zum Beispiel das große Munitionsdepot in Setzingen, ein paar Kilometer nördlich von Ulm, links der Autobahn A8. Dann gibt es das Beschussamt, also Waffen, die müssen ja, die bekommen dann so ein Siegel praktisch. Diese Waffen werden dann manchmal in Afrika und sonst wo gefunden, in Terroristenhänden, und man sieht dann, die wurden eingeschossen, so, die haben ihr Siegel hier aus Ulm. Das Beschussamt oben in Dornstadt. Was gibt's noch? Natürlich das Rekrutierungsbüro Eselsberg. Dann gibt's das auch Teil der militärischen Infrastruktur, natürlich das Bundeswehrkrankenhaus. Ein ganzes Biotop, ein ganzes Militärbiotop. Wir haben dann noch Das Beschaffungsamt vor allem ist hier ziemlich stark. Das sitzt auch direkt mit einem Büro direkt bei Hensoll drin. Da wurden doch vor ein paar Jahren diese Reichsbürgergruppe ist da aufgeflogen. Genau. Und übrigens machen die schon Feldpflege hier auch noch, die sponsern zum Beispiel, also sogar die Ulmer Münster Renovierung wurde gesponsert von Wieland, Patronenhülsen. Und die Schulen werden natürlich immer wieder unterstützt. Das gibt's weiterhin. Und die Aktion 100.000 vor allem wird unterstützt auch von Hensoldt. Also die betreiben Feldpflege hier in Ulm.
Also insofern kann ich nur froh sein, dass wir hier tatsächlich jetzt regelmäßig seit dem letzten Jahr auch diese Peace on Air Sendung machen, um das tatsächlich auch nochmal einfach in die Öffentlichkeit zu transportieren und dieses zum Thema zu machen in jeder Hinsicht, die andere Seite dieser Stadt. Jetzt haben wir uns aber, glaube ich, eine erste Musik verdient und die passt auch, wie natürlich alle Musiken, aber diese Musik passt besonders gut zu unserem Thema. Sie ist nämlich von einer Ulmer Gruppe, die sich Pornophone nennt und die sich genau in diesem Song mit Ulmer Rüstungsbetrieben auseinandersetzt. Ja, das ist weiter die Peace on Air Sendung, die März-Sendung von Peace on Air bei Radio 4FM mit Lothar Heusener Mikrofon. Wir haben gerade einen Song der Ulmer Gruppe Pornophon gehört und mit diesem Song sind wir schon mitten in unserem heutigen Thema oder weiter in unserem heutigen Thema, nämlich den Rüstungsbetrieben und militärischen Einrichtungen, überhaupt die Militärfrage in Ulm und um Ulm herum. Einer unserer Studiogäste, wir haben ihn gerade auch gehört, im ersten Teil ist Rainer Schmid von der DFGVK, von der Deutschen Friedensgesellschaft, mit dem wir uns gerade einen Überblick verschafft haben, was es alles in dieser Region gibt, also von den Rüstungsbetrieben bis zu militärischen Einrichtungen. Rainer, jetzt geht das Thema Militär, aber über Rüstungsbetriebe im engeren Sinne hinaus und militärischen Einrichtungen. Wir haben in Ulm eine Universität. Es gibt an Universitäten immer wieder Forschungsaufträge, Forschungsprojekte. Es gibt aber auch Universitäten, die haben Friedensklauseln, explizit Friedensklauseln. Weißt du denn, wie es an der Ulmer Universität aussieht?
Also nochmal diese Friedensklauseln, die Zivilklauseln. Manche Universitäten schreiben die Zivilklausel rein in ihre Statuten, in ihre Satzung und dass Rüstungsforschung ausgeschlossen ist, Rüstungs- und Militärforschung. Die Uni Ulm hat noch keine Zivilklausel. Es gibt aber immer wieder Studentengruppen, die all paar Jahre versuchen, das durchzusetzen. Nötig wär's. Spiegel Online hat ja im Sommer 2019 aufgedeckt, dass das Pentagon, US-Militärbehörde also, $471.000 an die Universität Ulm für Rüstungsforschung gezahlt hat. Darüber hinaus gibt es einen regen Austausch, reges Hin und Her zwischen Uni und Rüstungsfirmen. Eine Brücke zwischen der Uni Ulm und Hensoldt ist auch das Netzwerk Data Economy. Hensoldt zahlt 5.000 Euro pro Jahr, um Mitglied in diesem Netzwerk zu sein. Und dann auch das Transferzentrum für Digitalisierung, Analyse und Data Science Ulm, DASU. So, es gibt da einfach einen regen Austausch. Es gibt auch einen Preis, der verliehen wird, Arcus-Preis von Hensoldt und so weiter.
Und du sagst, es gibt studentische Initiative auch schon seit einiger Zeit, eben diese Zivilklausel jetzt auch an der Universität in Ulm zu platzieren.
Die Studenten gehen natürlich immer wieder leider dann, die sind oft nicht lange in Ulm, das ist unser Problem, aber es gibt immer wieder so Anläufe. Ich habe jetzt gerade momentan, habe ich gehört, seine Gruppe wieder, der ich das zutraue, mal wieder. Aber die Zeitumstände sind natürlich gerade nicht günstig für so eine Zivilklausel. Die große Politik versucht eher, die Zivilklauseln wieder zu streichen.
Jugendoffiziere an Schulen haben wir in Ulm nun auch.
Jugendoffiziere, die informieren offiziell nur. Aber die kommen dann sehr gut ausgebildet, junge, flotte, gut ausgebildete Offiziere der Bundeswehr in Uniform, kommen die dann in die Schule und informieren, in Anführungszeichen, informieren dann mal so eine Klasse 9 oder 10 oder 11 über die Bundeswehr. Aber es handelt sich in Wahrheit um Militärwerbung. Die werben um Verständnis für Auslandseinsätze. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn Sie hören, dass ein Bundeswehroffizier an eine Schule kommt, das Kind abmelden oder dagegen protestieren, in den Lehrerzimmern einen Protest anzetteln, einen Beschluss fassen, dass man eine Friedensschule wird und dass hier keine Jugendoffiziere, keine Gewaltwerbung. Wir sagen noch den Kindern, dass Konflikte ohne Gewalt gelöst werden sollen. Also das wäre auch ein Teil, dass wir keine Jugendoffiziere in die Schule lassen.
Nun arbeitest du ja selbst als Lehrer, hast du ja vorhin auch gesagt, ja, an Schulen. Mhm. Kann man denn feststellen, dass neben den Jugendoffizieren, also wenn es denen um Friedenspädagogik geht, wenn es denn um Friedensarbeit auch an Schulen gehen muss, kann man denn sagen, dass es auch Einladungen an Leute aus der Friedensbewegung gibt?
Das ist keine Waffengleichheit, sage ich jetzt mal. Also, die sind mit so viel Geld ausgestattet, mit so tollen PowerPoint-Präsentationen oder was sie alles mitbringen und witzig und jung und so. Und die Friedensbewegung kann da einfach nicht mithalten, weder personell noch materiell. Ja, ja, ja. Ab und zu werden wir dann eingeladen von Seiten der DFGVK, aber ich habe auch schon so Diskussionen mitgemacht, aber das eher selten.
Ein anderes Thema, das uns auch beide schon beschäftigt hat, vor nicht allzu langer Zeit. Ulm ist traditionell eine Militärstadt. Wirklich in jeder Hinsicht eine Militärstadt. Und nicht nur hier, aber hier auch ganz besonders gibt es eine ganze Reihe von Kriegerdenkmälern, Kriegsdenkmälern. Wir hatten ja bei den Friedenswochen 2022, noch nicht so sehr lange her, auch eine Diskussionsrunde im Einsteinhaus dazu organisiert, bei der unter anderem auch der Ulmer seinerzeitige, muss man sagen, Ulmer Oberbürgermeister Gunter Zisch beteiligt war. Was hat sich denn ergeben diesbezüglich? Wie ist der Stand heute zum Thema Kriegerdenkmäler?
Also die Kriegerdenkmäler stehen einfach immer noch, 8 oder 10 in Ulm, und entsprechen einfach nicht mehr den heutigen Werten von Demokratie, Toleranz und Völkerverständigung. Und da stehen immer noch Dinge drauf, dass die ruhmreich gehandelt hätten oder dass es Helden gewesen seien. Aber verschwiegen wird, dass unter den Menschen, an die da gedacht wird, eben auch Nazis waren, Mitläufer, Kriegsverbrecher. Und deswegen hat man jetzt an 6 Ulmer Kriegerdenkmälern hat man so Stelen aufgestellt, dank diesem Stadtarchivar Wettengel. Er hat's geschrieben, die Texte, dankenswerterweise ordentliche Texte, die sich kritisch auseinandersetzen mit den Kriegerdenkmälern. Man sieht's nicht auf den ersten Blick, aber es sind so Stelen, so 10, 12 Zentimeter breit und so 1,20 hoch ungefähr. Dort sind diese Texte, aber es nicht vor jedem Denkmal.
Relativierende Texte.
Relativierende Texte.
Also Kontext, ja. Als Aufgabe habende Texte.
Ja, ich könnte mir weitergehend vorstellen, dass man die jetzt, dass man daraus Kunstobjekte macht aus den Kriegerdenkmälern.
Es gibt ja Beispiele dazu. Ja. Wir hatten sie auch in der Diskussionsrunde damals organisiert. Also es gibt ja Beispiele, sie nicht nur abzuweisen, das wäre eine Möglichkeit, sondern sie im Prinzip auch umzuwidmen oder gesagt weitere Dinge daraus zu machen.
Oder man könnte es ja auch einlagern in einen Keller, irgendwo in städtischen, irgendeinen Keller, wenn es jetzt, also es gibt viele Möglichkeiten, es fehlt nur der Wille, der allgemeine Wille.
Weil es gab ja auch eine Initiative eben, deshalb ist es auch gekommen, was das Haus der Stadtgeschichte angeht, aus dem Gemeinderat. Also aus der Mitte des Gemeinderats zu sagen, also wir müssen tatsächlich hier etwas in die Wege leiten. Und dann sind eben diese, wie du gerade gesagt hast, Stelen im Prinzip dann das Resultat gewesen oder das Ergebnis gewesen.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, wir spielen auch an der Stelle wieder eine Musik ein. Barry Maguire. Weiter mit der Peace on Air Sendung der Ulmer Friedensredaktion und der Friedenssendung hier bei Radio 4FM. Rainer, wir hatten JSEC noch nicht erwähnt, eine NATO-Einrichtung, die auch eine wesentliche Rolle in der NATO-Logistik spielt.
Genau, angesiedelt. Es handelt sich um ein NATO-Hauptquartier. Das haben viele Bürgerinnen und Bürger in Ulm noch nicht verstanden. Wir haben ein NATO-Hauptquartier hier in Ulm, das Joint Support and Enabling Command, das Vereinigte Unterstützungs- und Ermöglichungskommando. Die sind zuständig für die Rüstungsdrehscheibe Deutschland. Mitten in Europa sind wir eine Drehscheibe für Rüstungsgüter. Das JSEC kümmert sich darum, dass Rüstungsgüter möglichst schnell per Schiene, per LKW auf der Straße von Westen nach Osten kommen oder von Nordwesten, also aus Holland praktisch Richtung NATO-Ostflanke oder Südostflanke. Dazu sollen die Brücken stärker werden für die Panzer und die Unterführung besser und der Vertrag mit der, dass die Züge, die Militärzüge Vorrang haben vor zivilen Zügen. So, um so einen Riesenkonvoi in den Osten zu transportieren, braucht man ja auch zum Beispiel Raststätten für die Militärfahrzeuge oder Tankstellen und Reparatur,
Logistik
halt, ja. Und außerdem müssen natürlich Menschen, die Anschläge planen, da abgehalten werden. Also es ist ein Riesending eigentlich, so Konvois Richtung Osten zu begleiten. Also das so bei das JSEC. Aber wir sind dadurch auch Ziel natürlich für, sag ich jetzt mal, werden für einen russischen Großangriff hier dadurch noch mehr zum Ziel.
Jetzt Frage über die konkreten Betriebe und Einrichtungen hinaus. Was machen wir denn mit den Menschen, mit den Angestellten? Was machen wir? Ist gut. Wie reagiert man denn auf Menschen, die dort arbeiten, also Angestellte?
Ja.
Also das ist ja eine wichtige Frage. Damals, als es um das Thema Sponsoring ging, der Kulturnacht, haben wir im Einsteinhaus eine größere Veranstaltung gemacht, genau zu diesem Thema. Und es waren Betriebsräte da, die dann gesagt haben, wir produzieren halt Frieden, wir produzieren im Prinzip sind als Gewerkschafter für unsere Angestellten auch unterwegs. Das ist ja alles auch in der IG Metall kein einfaches Thema. Wie geht denn eine Friedensbewegung, wie geht der DFGVK und andere denn mit diesem Thema um?
Also ich kann jetzt speziell für die kirchliche Friedensbewegung sagen, wir unterscheiden Person und Sache. Das heißt, wir unterscheiden den Mensch, der eine beruflich Waffen baut, von dem Privatmenschen, der ein freundlicher Nachbar sein kann, netter Vereinskollege, der zwei Monate später vielleicht dann die Seiten wechselt und für die Friedensbewegung oder der aus seiner Firma dann Informationen rausholt vielleicht auch. Also wir unterscheiden ganz klar zwischen Person und Sache.
Und eine Frage, Rainer, bevor wir dann zu Martin auch nochmal übergehen. Die Frage, die sich jetzt tatsächlich aufdrängt in jeder Hinsicht. Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es denn für Bürgerinnen und Bürger hier in dieser Stadt, in dieser Region?
Viele Menschen sagen ja, wir können nichts tun, wir sind so klein, man kann nichts tun. Aber man kann sehr, sehr viel tun. Erstens, man kann dort nicht arbeiten bei Rüstungsfirmen. Man kann auch allen Schülern, allen Mitmenschen sagen, sie sollen dort nicht arbeiten. Sie sollen nichts dorthin liefern an diese Rüstungsfirmen. Sie sollen stattdessen beim Ostermarsch hier helfen in Ulm am 19. April zum Beispiel jetzt wieder. Sie sollen mithelfen, demonstrieren, zum Beispiel gegen Elbit gibt es immer wieder Demonstrationen gegen die Rüstungsfirmen. Die können jeden Mittwoch ab 17 Uhr sich an der Friedensmahnwache beteiligen. Vor allem kann jeder in seinem Umfeld dem Narrativ widersprechen, dass Waffen etwas bessern, dass militärische Mittel zum Guten dienen. Also jeder hat Talente und kann die Talente in die Friedensbewegung einbringen. Der eine kann Geld spenden, der andere IT. Kenntnisse oder BWL-Kenntnisse. Wir brauchen in der Friedensbewegung alles. Jeder kann mit seinen Ideen, mit seinen Talenten sich engagieren gegen Rüstungsfirmen und militärische Einrichtungen für den Weltfrieden.
Rainer, vielen Dank auch nochmal für diese ganz konkreten, was man tun kann. Jetzt würde ich nochmal versuchen, Eve of Destruction in die Musik Vorgabe zu geben und Barry McGuire aufzurufen. Eve of Destruction, auch ein Klassiker aus den 60er Jahren, ähnlich wie wir es vorhin in der deutschen Version von Bettina Wegner gehört haben. Donovan, Universal Soldier, auch das sind so Klassiker aus den 60er Jahren zur Kriegs- und Friedensthematik. Martin, ich würde oder möchte jetzt in einem weiteren Teil und würde gerne unserer heutigen Peace on Air-Sendung zu einigen grundsätzlichen Themen kommen, die über Ulm und die Region Ulm hinausreichen. Ich glaube, dass es gerade jetzt, auch an diesem Tag und in den nächsten Tagen, angesichts gigantischer Aufrüstungs-, zumindest Absichten, Programme in Deutschland, in Europa dringend erforderlich ist. Das ist eher eine rhetorische Frage und ich hoffe, du kannst es entsprechend auch unterfüttern, dass es so nicht ist. Ist es denn tatsächlich so, dass eine Rüstung Sicherheit gibt?
Also auf den ersten Blick scheint es ja schon irgendwie verständlich zu sein, wenn ich angegriffen werde, in meiner Freiheit angegriffen werde, dann schaffe ich mir möglichst viele Waffen im Hintergrund und setze die dann auch ein, um mich zu verteidigen. Wenn man aber genauer hinschaut, dann merkt man, werden diese Mittel eingesetzt, so bleiben, wird eigentlich alles zerstört, was eigentlich das Ziel war, zu verteidigen. Die betroffenen Gebiete sind hinterher Trümmerwüsten. Es gibt unzählige Tote und Verwundete auf beiden Seiten. Es bleiben gescheiterte Staaten zurück, die dem internationalen Terror nichts mehr entgegensetzen können.
Das heißt, es gibt nur auf den ersten Blick und auf die erste Reaktion im Prinzip so diese Vorstellung und die Praxis, dass mit immer mehr Rüstung tatsächlich sowas wie dauerhafte, konsequente Friedenspolitik, Nachkriegspolitik betrieben werden kann. Wir brauchen also ganz andere Mechanismen, ganz andere Vorstellungen von dem, was tatsächlich auch, wie sagt man da neudeutsch, nachhaltig tatsächlich für Frieden dienen können.
Ja, man sieht ja, nach 3 Jahren Krieg ist die Ukraine teilweise zerstört. Ein großer Teil der jungen Leute ist entweder tot oder ins Ausland geflüchtet. Statt immer mehr Waffen zu liefern, sollte sich die Bundesregierung erkennbar für Verhandlungslösungen einsetzen, unter Einbeziehung von Friedensplänen, zum Beispiel von China, Brasilien, Indien.
Also die es jetzt auch tatsächlich ja gab, die publiziert worden sind, speziell beim Russland-Ukraine-Krieg, die aber im Prinzip nie näher verfolgt worden sind, zumindest hier nicht verfolgt worden sind. Wir brauchen also, kann ich das so sagen, intelligentere Strategien oder intelligente Strategien, um Streit zu schlichten, Auseinandersetzungen, Konflikte ganz anders zu und dann tatsächlich zu lösen. Was wäre denn nach deiner Vorstellung, was würde denn dazu gehören, zu den nicht nur intelligenteren, sondern möglichst zu den intelligenten Lösungen?
Das Militär zerstört ja nur und wir müssen eigentlich Lösungen finden, die etwas aufbauen können. Und hier wäre es wichtig, dass man internationale Institutionen fördert. Also in erster Stelle die UN, den Internationalen Gerichtshof, auf europäischer Ebene die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dass man Abrüstungsverhandlungen führt, um von diesem hohen Level an Rüstung herunterzukommen, dass es Blauhelm-Einsätze gibt. Dass man einfach versucht, Dinge anders zu lösen als mit Militär.
Es gab mal vor vielen Jahren, Ende der 1980er Jahre, einen russischen Präsidenten namens, oder sowjetischen Präsidenten damals namens Michail Gorbatschow. Wir werden uns alle noch daran erinnern. Ja. Und der hat, wie ich finde, auch überhaupt nichts Vergangenes mal formuliert mit dem gemeinsamen Haus Europa. Das heißt, es geht, muss man mit dem Begriff zu sagen, um die Fertigung, das Arbeiten an einer Sicherheitsarchitektur, an Sicherheitsstrukturen. Und das, glaube ich, scheint mir ganz wesentlich zu sein. Vielleicht kannst du noch ein paar Takte dazu auch sagen. Dazu gehört natürlich auch kleines Einmaleins, nennt man sowas, dass man die Sicherheitsinteressen von allen zur Kenntnis nimmt, die unterschiedlichen Sicherheitsinteressen, und sie auch in einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur berücksichtigt. Was würdest du denn dazu sagen?
Also Gorbatschow hat uns ja ein riesiges Fenster geöffnet, ja, an friedliches, ja, Zusammenleben, ja, ja, in Europa, das dann leider nicht genutzt worden ist. Das muss man, so traurig es ist, das muss man so sagen. Wenn man friedliches Zusammenleben will hier in Europa, dann muss das früher anfangen, nicht erst dann, wenn der Krieg ausgebrochen ist, sondern das heißt, wir müssen vorher anfangen, miteinander friedlich unsere unterschiedlichen Interessen auszutragen. Und da geht es nicht, dass ich nur meine eigenen Interessen im Blick habe, so nach dem Motto Deutschland first oder America first, sondern dass ich immer auch im Blick habe, ja, welche legitimen Interessen hat mein Gegenüber. Mal ganz unabhängig davon, ob ich diese Sicherheitsinteressen für berechtigt halte oder nicht, das ist gar nicht wichtig. Ich muss mich in ihn hineinversetzen können und mir überlegen, wie sieht er die Dinge und von was, von welchen Aktionen, die ich mache, fühlt er sich vielleicht bedroht. Mhm. Und wenn mir das gelingt, da anders damit umzugehen, dann ist das schon mal der erste Schritt, dass ich Dinge nicht hochschaukeln und letztendlich dann immer bewaffneten Konflikt enden. Man kann Gesten guten Willens zeigen, dass man zum Beispiel seine Militäreinrichtungen aus der unmittelbaren Grenzregion zurückzieht ins Hinterland und damit signalisiert, wir wollen dich nicht angreifen. Ich kann mir überlegen, welche Waffensysteme brauche ich denn für eine Verteidigung und welche sind eigentlich nur nötig, wenn ich den anderen angreifen will. Ja, ich brauche, ja, denke ich, ja, keine weitreichenden Raketen, die bis Moskau reichen, um mich zu verteidigen.
Und über Moskau hinaus, ja. Jetzt ist ja auch, das haben wir heute noch gar nicht thematisiert oder gar nicht berührt, muss man sagen, Rüstung ist eine der großen, wenn nicht der größte Umweltverschmutzer, wenn man das so nennen kann. Galoppierende Umweltprobleme haben wir heute in jeder Hinsicht, auch wenn darüber kaum jetzt heute noch in der Öffentlichkeit so eine große Präsenz da ist. Aber das ist ja auch ein Kapitel, das nun gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, wie gesagt, der galoppierenden Umweltzerstörung, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn wir über Krieg und Frieden reden.
Genau genommen können wir uns die Rüstung gar nicht leisten. Schon in Friedenszeiten verbraucht die dermaßen viel an Ressourcen, an Energie, dass das schon eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Wenn sie dann eingesetzt werden, die Waffen, dann verseuchen sie die Umgebung. Es gibt Waffen, die radioaktives Material bei der Explosion aussenden. Die ganzen Explosionsstoffe sind alle giftig und zum Teil werden ja auch, wie man eben...
Wir hatten es im Irakkrieg, also in dem 91er-Krieg, abgereicherte Uranmunition. Genau. Mit allen Konsequenzen, die das dann für die Gesundheit bedeutet hat.
Natürlich wird keine Energie gespart beim Militär und so. Also alle Dinge, die wir versuchen zu tun, um den Klimawandel aufzuhalten, gegen all das wirkt das Militär entgegen. Und die eigentliche Bedrohung ist die Klimakatastrophe, ja, und nicht Russland.
Ja. auch eine Dimension, die wir heute jetzt, ich finde, thematisieren müssen. Das ist im Prinzip, wenn jetzt hier Sondervermögen, wir haben ja schon mal vor einigen Jahren damals eine scheinbar gigantische Summe, 100 Milliarden von Herrn Scholz als Sondervermögen in den Raum gestellt. Das wurde damals ja ziemlich massiv als gigantische Summe wahrgenommen. Mittlerweile reden wir nach oben offen. Ja. So hat es Herr Merz formuliert. Alles, was nötig ist. Wir sind heute bei einer Summe, soweit ich weiß, die bei mindestens mal 500 Milliarden ansetzt. Da wird ein bisschen noch Infrastruktur, auch es gibt militärische Infrastruktur, also da ist man ja auch nicht auf der sicheren Seite. Aber das heißt ja aber auch, dass, wenn man so will, alle anderen sozialen Bereiche, Bildungsbereiche, zivile Infrastrukturprojekte. Wir erleben es im Gesundheitswesen, was dort für Verhältnisse herrschen. Wir erleben es an Ulmer Schulen, um nochmal nach Ulm zu kommen. Also das hat ja alles Konsequenzen, wenn ich da Geld hineinpumpe, dass es woanders fehlt. Also so viel Sondervermögen wird man gar nicht mit Grundgesetzänderungen machen können.
Ja, ich finde es ganz wichtig, dass man sich überlegt, wie man die Demokratie überhaupt fördert. Die Demokratie ist nicht nur von außen bedroht, sondern auch von innen. Und wenn ich die ganzen sozialen Programme herunterfahre, wenn die Leute keine vernünftige Rente bekommen, wenn sie keine Arztbesuche machen können, weil die Ärzte ihre Praxen schließen, wenn die Krankenhäuser überlastet sind, dann entsteht ein Widerwillen gegen die Demokratie und dann werden so Leute wie die AfD werden gefördert und letztendlich können wir dann von innen unsere Demokratie gar nicht mehr verteidigen, wenn wir das ganze Geld ins Militär stecken.
Wenn wir das jetzt so formuliert haben von euch, da wäre es umso wichtiger, mal darüber zu reden, über die Chancen von Friedensregionen, ich will es mal so nennen. Es gibt ja auch, Rainer, dich würde ich gerne nochmal anspielen, es gibt ja auch von dir schon lange, lange immer wieder formuliert, die Idee einer Friedensregion Ulm, und da nehmen wir doch die bayerische Seite gleich dazu, Neu-Ulm und überhaupt wirklich Friedensregionen.
Ja.
Was genau. Muss man darunter sich vorstellen?
Das Thema Rüstung und Militär und so weiter, das klingt ja mal ein bisschen pessimistisch manchmal, aber ich denke, mit dem gemeinsamen Willen kann man es schaffen, wenn viele kleine Leute zusammenarbeiten, dann können wir aus dieser Rüstungs- und Militärregion Ulm-Neu-Ulm eine Friedensregion bauen. Das wäre doch mal was, eine Friedensregion Ulm-Neu-Ulm. Gerne auch mit einer Ulm Peace University und dass hier nicht mehr Waffen hergestellt werden, sondern zivile Güter, dass die restlichen Kasernen umgebaut werden zu Wohnsiedlungen und Freizeitparks
von mir aus. Wir hatten ja mal diese Geschichte, dass tatsächlich diese ganzen Festungsanlagen in Ulm beschlossen auf dem Wiener Kongress damals gerichtet gegen den damaligen Erzfeind Frankreich, dass die im Prinzip heute eine wunderbare zivile Nutzung haben.
Genau, und so kann man auch die Wilhelmsburg-Kaserne könnte man wunderbar umbauen zu einer Wohnsiedlung oder Industriegelände oder Freizeitpark, ebenso die Rommel-Kaserne. Diese Rüstungskonversion kann gerne weitergehen und dass hier nicht mehr Soldaten ausgebildet werden, sondern Friedensfachkräfte. Das wäre also eine Vision, die man sich mal sehr bildlich vorstellen kann.
Ich finde, das ist doch nochmal ein guter Schluss an dem Aspekt. Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner? Haben wir doch auch nochmal nicht nur diese ganzen destruktiven Geschichten jetzt thematisiert, sondern tatsächlich auch nochmal so ähnlich wie damals mit Michail Gorbatschows Vorstellung, die immer und immer wieder zu unterstreichen ist mit dem gemeinsamen Haus Europa.
Genau, viele Dinge auch sind möglich,
wenn viele Menschen zusammenarbeiten. Nicht nur auf der ökonomischen Seite, sondern auch in der Kriegs- und Friedensthematik. Dann würde ich doch vorschlagen, wir spielen jetzt noch mal eine Musik ein und dann sind wir schon auch wieder am Ende unserer heutigen März-Ausgabe von Peace on Air. Liegt aber schließen auch damit. Das war die März-Ausgabe von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, und ich hoffe, wir haben wichtige, auch nochmal neue Informationen rüberbringen können, speziell was die Themen hier der Rüstungsproduktion der Militärfirmen, der Militäreinrichtungen in Ulm und der Region Ulm angeht und auch darüber hinaus mit Martin Hofbauer nochmal den Blick ein bisschen weiten konnten vor dem Hintergrund dessen, dass wir im Augenblick eine massive Aufrüstungsdebatte haben und Aufrüstungspläne haben. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder in 4 Wochen zu Peace on Air. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.